Echte Männer reden, der Podcast mit Tillmann,
mit Jan
und mit Rüdiger. Hallo liebe Menschen, der aufmerksame Zuhörer und Zuhörerin hat es mitbekommen, wir haben einen wunderbaren Gast heute wieder bei uns, nämlich Tillmann Prüfer. Hallo Tillmann, schön, dass du da bist.
Herzlich Hallo, willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
Wer so wie ich Zeitabonnent ist, hat den Namen Tillmann Prüfer bestimmt schon mal gehört. Tillmann ist Autor und stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins mit einer wunderbaren, ich weiß gar nicht, Kolumne nennt man es, glaube ich, wo du, Tillmann, sehr persönlich von deiner Rolle als Vater mit deinen drei Töchtern und deiner Partnerin erzählst. Hast schon verschiedene Bücher geschrieben. Ja, und freuen uns unfassbar, dass wir, ich sag mal so aus unserer Bubble heraus, so eine kleine Berühmtheit hier heute in unserem Podcast haben.
Oh, das freut mich sehr, dass ihr euch so freut. Ja, die Kolumne heißt Prüfers Töchter, die im Zeitmagazin erscheint, wo ich jede Woche über eine meiner vier Töchter schreibe. Ja. Und das ist jetzt schon im 5. Jahr. Glaube ich.
Ich habe direkt eine Frage dazu. Wie finden es denn deine Töchter, dass du über sie schreibst?
Ja, das ist ja, hängt damit zusammen, dass das bei denen ja in ganz verschiedenen Lebensphasen angefangen hat, mit dem in einer Kolumne besprochen werden. Also zum Beispiel Juli, die Jüngste, als die Kolumne begann, da war die 5 Jahre und in der Kita
ja.
Und hat sich dafür noch überhaupt gar nicht interessiert. Und das war für die also auch was ganz, ganz Selbstverständliches, dass man als Kind eine Kolumne hat. Also wer hat keine? Und mittlerweile hat sie dann so ein bisschen mehr verstanden, worum es da geht und gibt dann auch so ihren Input und sagt mir auch, wenn ihr was nicht gefällt, also die müssen das auch immer alles abnicken, was ich schreibe, das bekommen die alle okay. Vorher zu lesen, bevor es jemand anderes liest. Und jetzt fragte mich Juli vor kurzem, sag mal, Papa, wenn ich so eine Kolumne jetzt habe, bin ich denn eigentlich ein Promi? Dann habe ich gesagt, so, naja, also ein Promi bist du ja vielleicht so ein ganz kleiner Promi. Aha. Und warum bin ich da nicht reich?
Tja.
Und so hat da jeder so seinen eigenen Zugang dazu. Die Älteste, also Luna, die gibt auch gern die Themen der Kolumne vor und sagt dann, Papa, mich hat da jetzt Folgendes beschäftigt und darüber sollten wir mal in der Kolumne sprechen, weil das ist mir wichtig. Die Zweitälteste, Lotta, die fängt an, die Kolumne so ein bisschen zu vermarkten. Also sagt mir dann, okay, du kannst das schreiben, aber meine Freundin, die da und die da und die da müssen auch in der Kolumne vorkommen, weil die haben das irgendwie angemeldet. Und so hat da jeder seinen eigenen Spaß damit und macht nach 5 Jahren noch viele Freude.
Super. Ich bin da ganz begeistert von, weil unsere Herangehensweise auch von Jan und mir ist, dass wir natürlich auch persönlich von uns erzählen, manchmal auch, ich sag mal so, jetzt keine Geheimnisse, aber natürlich auch Details aus unseren Beziehungen und Freundschaften mitbringen, weil ich glaube, das ist ja letztlich auch das, was es interessant macht, deine Kolumne zu lesen oder auch unseren Podcast zu hören, dass es nicht um irgendwen geht, sondern natürlich auch um Themen, die uns betreffen als Männer oder in unserer heutigen Folge uns betrifft, auch in unserer Rolle als Vater. Ein Thema, was wir beide noch nicht im Podcast behandelt haben, und das hat auch einen sehr authentischen Grund, weil wir nämlich keine Väter sind. Also ich bin kein Vater, aber Jan, vielleicht kannst du da ein Wort noch zu sagen.
Ja, ich habe auch einen besonderen Bezug zu dir, Tillmann, der Rüdiger hat gerade das Buch hochgehalten, das du geschrieben hast. Das Exemplar, das er auf seinem Schreibtisch liegen hat, das hat mein Kollege mir geschenkt. Und da gab es auch einen Anlass, denn ich werde selbst Vater.
Wow,
Jetzt im
Glückwunsch.
Dankeschön.
Toll.
Im September ist es soweit. Ich sage immer ein bisschen spaßeshalber, dass es ein Ereignis wird, nachdem mein Leben vorbei ist und ich bis dahin auch noch ziemlich viele Sachen abarbeiten muss, bis ich dann noch mehr Verantwortung habe. Steckt natürlich auch noch was anderes hinter, also zwischen Vorfreude und Angst, wie es denn so werden wird. Und ich habe dieses Buch gelesen und es hat mich sehr beruhigt, denn das, was ich da oder was du schreibst, so authentisch wie du schreibst, kann ich damit sehr viel anfangen und das deckt sich auch mit dem, was wir so in der, was ich für die Männerberatung gelernt habe. So viel erstmal dazu.
Das freut mich sehr. Mir ist jetzt ein Satz aufgefallen, den du gesagt hast, wenn ich Vater werde, dann ist mein Leben
Da
vorbei.
hätte ich jetzt auch nachgehakt, ja.
Das.
Nee, es ist das Leben, das ich, wie ich es bis jetzt geführt habe, ist dann eben anders. Oder es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein anderes sein. Und ich weiß ja noch nicht, wie es wird. Und das ist die Formulierung, die ich benutze, um das so ein bisschen zu kleiner zu machen in der Kommunikation nach außen. Ne? Also dahinter steckt natürlich einiges an krisenhaften Dingen, dass ich mich auf eine ungewisse Reise mache.
Es schwingt, es schwang so ein bisschen, vielleicht ist Tillmann auch darauf eingestiegen, ein bisschen eine Abwertung mit, dann ist mein Leben vorbei.
Das habe ich damit nicht gemeint, nein.
Okay.
Aber es ist ganz interessant, wenn wir da kurz einsteigen können. Denn ich habe jetzt da eingehakt, nicht weil ich denke, dass du wirklich den Eindruck hast, dein Leben wäre vorbei und das wäre ja ganz furchtbar, wenn man dann Vater wäre. Du freust dich da ja sehr drauf. Was mein Eindruck ist, wenn Männer vom Vaterwerden sprechen, von es fällt ganz schnell das Wort Verantwortung und irgendwie eine Aufgabe. Und dann kommen ganz, ganz viele Aufgaben auf einen zu, eine riesige Verantwortung, was man irgendwie alles dann machen muss und nicht versauen darf. Und das ist erstmal so, boah, das ist ja irgendwie, boah, Gott will, ne? Und riesig und schwierig und noch ein riesengroßer Job, ne? Und das ist interessant, dass wir Männer halt oft in diesen Kategorien denken, ne? Also das ist eine Aufgabe, das ist ein Job.
Ja.
Es gibt ja ganz andere Arten und Weisen, wie man auch darüber denken könnte. Das ist ein Riesenspaß. Da kommt ein neuer Lebenspartner hinzu, eine neue, sehr, sehr tiefe Beziehung, ein tolles Abenteuer, ein ganz anderes Erlebnis, was man hat. Man kann ja als Vater viel mehr richtig machen als falsch.
Ja.
Und die Sachen, die man macht, tut, die auf einen zukommen, haben überhaupt nichts mit Verantwortung zu tun, sondern manchmal sind sie auch wahnsinnig verantwortungslos und gerade deswegen freudig. Also das ist das ja, was ich mit diesem Buch Vatersein so ein bisschen triggern wollte, dass es eben nicht ein Job ist, eben nicht eine große Bürde, Aufgabe, die es beinhaltet, Vater zu sein, sondern etwas, auf das man sich riesig freuen kann, weil man wird nichts mehr, und das fand ich wirklich nichts mehr im Leben erleben, was so viel Spaß macht wie das, was so viel Fun ist wie das und was das Potenzial hat, einen auch so nachhaltig persönlich zu bereichern und zu verändern als das. Und mir wäre sehr daran gesehen, wenn Väter und junge Männer das mehr in ihr Leben so aufnehmen würden. Der Spaß ist nicht vorbei, wenn man Vater wird. Das Leben ist nicht vorbei, wenn man Vater wird. Der Spaß zu das Leben, das fängt erst richtig an.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass das Leben dann vorbei ist. Es ist ein, also natürlich habe ich auch diese Gedanken gehabt mit dieser Verantwortung. Ich habe es ja auch gerade ausgesprochen. Das hat natürlich auch eine Geschichte, und auch viel damit zu tun, wie, Vaterschaft im Geschlechterverhältnis so kommuniziert wird. Und also ich habe da sehr, sehr viel Lust drauf, ne? Ich habe, auch jetzt nicht die Erwartung, aber ich habe da keine Angst vor. So, ich glaube, dass es eine sehr, sehr riesengroße Bereicherung sein wird und dass viele Sachen, mit denen ich mich jetzt gerade stresse, dann nicht mehr so wichtig sind. Und ja, ich
Ja.
kann gerade einfach nichts tun.
Mir hat das, Tillmann, total gut gefallen, wie du das gerade beschrieben hast, weil es, glaube ich, also es ist ja wirklich so eine philosophische Herangehensweise, weil ich glaube, im Leben geht es ganz, ganz viel um Beziehungen, die wir haben zu anderen Menschen, um Freundschaften und natürlich auch um Liebesbeziehungen. In der Regel, wenn wir Glück haben, werden wir halt dann zum Vater, wenn wir auch Intimität mit einer Partnerin teilen, die wir haben. Und dann haben wir wirklich ja die Chance, auch in dieser Rolle des Vaters eine Beziehung vom Beginn an mitzugestalten, mitzuerleben. Also wirklich, das ist, finde ich, so Männerbilder, wirklich auf ein Abenteuer zu gehen, nochmal im Leben, was total einzigartig ist und dieses von klein auf von Beginn an mitgestalten zu können. Und ich bin manchmal auch, wie das bei Jans Erzählung gerade so ein bisschen mitschwang, auch manchmal ein bisschen erschrocken, wie negativ die Sicht auf dieses Thema immer wieder ist. Ne? Also genau wie du sagst, also als ob bei Männern dann manchmal so durchkommt, ich kann dann keine Party mehr machen, brauche einen Babysitter, also was weiß ich, was da so für Bilder mitschwingen. Und die Erfahrung ist ja in der Regel, genau wie du sie ja auch in deinem Buch sehr, sehr authentisch beschreibst, eine ganz andere.
Ja, ich glaube, wir sollten ja jetzt uns nicht immer auf den armen Jan beziehen, der sich ja offenbar wie ein Schneekönig auf seine Vaterschaft freut. Und das freut mich ja total mit ihm. Also ich würde diese Freude auch gern nochmal erleben können, aber nun habe ich es schon viermal erlebt und jetzt ist auch gut. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Gesellschaft so ganz wenige Erwartungen an das tatsächliche Vatersein haben. Also uns ist ganz klar, wenn eine Frau Mutter wird, dann ist das Leben danach ein anderes. Dann bist du nicht mehr Frau, dann bist du Mutter. Dann hast du eine andere Beziehung, dann hast du einen anderen Horizont, dann ist alles völlig verändert und auch du veränderst dich und auch völlig legitim, dass du andere Dinge dann wichtig findest und andere Sachen machst. Für die Männer gibt es das eben leider noch nicht so. Ne? Wenn ich Vater wurde, und das beschreibe ich auch in dem Buch, als ich das erste Mal Vater wurde, da war ich 25, da konnte mir niemand sagen, was das eigentlich bedeuten würde. Also eigentlich war der Tenor eher so, naja, also das wirst du schon sehen, das ist ja kein großes Ding. Papa werden, ne? Dann das geht schon, das flutscht dann schon so,
Das schaffst du schon.
das
Ja.
passiert so alles so, ne? Und es ist ja auch, man kann ja auch, man ist ja auch nicht so, es ist ja auch nicht so wichtig ist man als Vater für das Kind, wie die Mutter für das Kind wichtig ist. Und das ist mir damals komisch aufgefallen, weil ich dachte, es ist ja riesig, was auf mich zukommt und nichts, was mich darauf vorbereitet. Naja. Und das zeigt halt so dieses Ungewicht in der Gesellschaft, dass halt Väter in ihrer Rolle, obwohl ganz klar ist und auch wissenschaftlich mittlerweile sehr gut belegt, dass sie für das Kind genauso wichtig sind und genauso bereichernd sind, wie die Mutter das ist, dass sie aber trotzdem dieser Rolle nicht wirklich ernst genommen werden. Und naja, der Mann, der ein Kind kriegt, das ist halt der, nur der kann halt nachher mit den Jungs nicht mehr so viel irgendwie Fußball spielen gehen oder der macht dann nicht mehr so viel Party. Das wird dann so ein bisschen langweilig. Deswegen muss man nochmal irgendwie am besten einen großen Junggesellenabschied feiern, wo man mal so richtig auf die Patte haut, weil danach ist es ja vorbei, der Arme. Und an diesem Bild können wir, glaube ich, alle ein bisschen drehen und ein bisschen mithelfen, dass sich das ändert.
Allein schon, ich sage mal so, wenn man sich die Fakten anschaut, da leben dann, wenn man Vater geworden ist, drei Menschen zusammen in einem Haushalt und dann irgendwie abzuwägen, wer ist jetzt wichtiger für das Kind, ist ja eigentlich an sich schon absurd. Also es sind ja drei Menschen, die irgendwie dann das Leben miteinander gestalten müssen, die Beziehung miteinander gestalten müssen. Und wir können ja sehr bewusst auch uns entscheiden, Einfluss zu nehmen auf diese Beziehung. Und es ist klar, wie Jan das gerade sagte, es ändern sich Dinge, es ändern sich Beziehungen. Es gibt natürlich auch Pflege- und Sorgeaufgaben, die ein kleiner Mensch mit sich bringt. Aber wie oft es weiter tatsächlich noch in diesen Geschlechterrollen-Klischees gedacht wird, ich kriege so Strömungen mit, die sagen, ja, aber das ändert sich ja. Aber ich finde, das ändert sich sehr, sehr, sehr langsam. Und es gibt auch sehr konservative Stimmen, die sehr laut sind an der Stelle und anderes behaupten. Und ja, das ist schon sehr, macht mich schon sehr nachdenklich, dass diese Deckerbretter da so dick sind, die wir da manchmal bohren müssen.
Ja, das ist so wirkmächtig, ne? Gerade bei der Corona-Krise, da wurden, glaube ich, in ganzen Lockdown-Phasen einiges an Fortschritt oder an Veränderung wieder in die Tonne gekloppt, dass die Care-Arbeit sich wieder so verteilt hat, dass es, weiß nicht, wie in den 60er, 70er Jahren gewesen ist.
Ja, das stimmt. Einerseits ist es noch schlimmer, finde ich, als du gerade beschrieben hast, denn es ändert sich nicht wenig. Wenn du in die Zahlen guckst, ändert sich eigentlich gar nichts. Also ja. Der Anteil der Zeit, die Väter zu Hause verbringen, der hat sich überhaupt nicht verändert. Eher im Gegenteil, also wenn Männer Kinder kriegen, dann sind sie danach weniger zu Hause als vorher.
Mhm.
Sie arbeiten mehr. Der Anteil der Väter kleiner Kinder, die Teilzeit arbeiten, liegt bei 7% im Gegensatz zu mehr als 60% bei den Müttern. Und das sind Zahlen, die sich gar nicht geändert haben. Also die sind wie in Beton gegossen in unserer Gesellschaft. Und das ist schon erstaunlich. Also erstaunt mich immer wieder, weil wenn man in die Willensbekundungen von jungen Vätern schaut, ne, und da haben wir jetzt ja auch einen jungen Vater hier oder werdenden Vater hier am Start, die sagen, oh, ich will mich dem widmen, freue mich da drauf, ich will da irgendwie meiner Aufgabe auch gerecht werden und wir wollen uns das aufteilen. Und es ist ein großer, großer Graben zwischen diesem Wollen und dieser Einstellung und der Realität, in die dann
ja.
Das Paar hineinläuft. Und ich glaube, da reicht es nicht zu sagen, naja, da müssen die Männer halt noch ein bisschen mehr an sich arbeiten oder die müssen auch wirklich dann da irgendwie einsteigen, diese Care-Arbeit, sondern man muss da schon nochmal auf einer anderen Ebene fragen, was ist das eigentlich für eine Kraft, die Paare, die das auch oft ganz, ganz anders vorhaben, nachher in genau die alten Schienen wieder hineinschiebt, aus denen sie eigentlich entkommen wollten. Das ist nichts, was Männer alleine machen können. Das ist auch keine Faulheit der Väter. Also sie haben da natürlich ihren Anteil, sondern das hängt sehr stark mit dem gesellschaftlichen Bild vom Mannsein zu tun, das wir haben. Und
ja,
darüber können wir vielleicht gleich noch ein bisschen sprechen.
Absolut. Also das gilt ja für die, aus meiner Sicht, für die Vaterrolle, ähnlich wie auch für sonstige typische männliche Verhaltensweisen, die so tief oder und so, ich sag mal, so beharrlich vermittelt werden. Also ich bin jetzt Anfang 40 und ich habe in meinen Freundeskreisen, wenn ich mit denen unterwegs bin, gibt es immer noch so die Sprüche, wie viel Alkohol man jetzt trinken müsste und wie viel man feiern müsste und wo ich bei mir merke, ich kann das überhaupt, ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Und wir tun es dann am Ende als Gruppe auch erfreulicherweise nicht, weil wir es, glaube ich, alle nicht mehr können. Aber so diese Stereotypen, was als männlich gilt und wann wir denn überhaupt mal, ist das, wo Jan und ich immer wieder drüber sprechen, wann haben wir denn als Männer auch mal die Chance, über uns als Männer nachzudenken, wie wir sein wollen, wie viele Gefühle wir zeigen wollen, was für uns auch erstrebbare Dinge sind. Also Es geht ja in dem Diskurs auch immer viel um dieses Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf oder Karriere machen oder Familie gründen. Ich finde, es ist eigentlich irgendwie traurig, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo wir diese Entscheidungen treffen müssen, weil die Rahmenbedingungen das irgendwie nicht hergeben, dass auch beides geht. Also meine Freunde, die Eltern sind, die treffen eigentlich genau diese Entscheidung, Tillmann, von denen du gesprochen hast, nicht, weil sie die richtig finden, sondern weil es irgendwie der pragmatischste oder finanziell lohnenswerteste oder tagesorganisatorisch gängigste ist. Und dann geht man den erstmal. Und ja.
Ja, erstmal. Und
Genau.
ehrlich gesagt, Rüdiger, ich glaube das nicht so ganz. Ich höre das
Ja.
immer, aber nur weil es das Pragmatischste ist und das Gängigste, ist es ja nicht das Richtige.
Richtig.
Und also das Pragmatischste, was ich immer höre, ist, oder was, na, was halt nicht, was ich höre, was die gelebte Realität ist, zwei Menschen lernen sich kennen und lieben, sie lernen sich in unserer Gesellschaft heute meistens ungefähr auf der gleichen Ebene kennen. Also sie haben häufig eine ähnliche Ausbildung oder ein ähnliches Gehalt, eine ähnliche Karrierestufe. Dann kommt, sie machen, sie bewegen sich und entwickeln sich auch erst einmal parallel. Dann kommt die große Liebe, dann kommt das Kind, das große Glück. Und dann kommt dieses Erstmal, von dem du gesprochen hast. Sie bleibt erstmal zu Hause, er geht erstmal weiter arbeiten. Zu diesem Erstmal kommt dann dazu, er geht erstmal richtig, richtig doll arbeiten, weil er ist jetzt ja auch motiviert, weil er hat ja jetzt die Vorstellung, dass er für drei Menschen sorgen können muss, weil das die Erwartung an den Vater, an den
Genau.
Ernährer der Gesellschaft nun mal ist, die er gelernt hat und die auch schon seine Eltern und Großeltern gelernt hat. Also wenn du dich in dieser Gesellschaft an eins halten kannst als Mann, ist das, wenn du schaffen gehst, wenn du Geld nach Hause bringst, wenn du irgendwas bieten kannst, dann ist das schon mal nicht so verkehrt. Dann ist das irgendwie richtig. Wenn du nichts schaffst, wenn du
Ja.
nichts bieten kannst, wenn du nichts nach Hause kommst, dann ist da ein Problem. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht irgendwie was Schlimmes, ne? Vielleicht bist du einfach nur faul, aber das ist nicht gut. Und das heißt, das allererste, was du halt machst, ist das, von wem du gelernt hast, das ist irgendwie allgemein anerkannt. Und das ist auch von vielen Müttern und Frauen erstmal allgemein anerkannt. Das Problem, was dann irgendwie in diesem Pragmatischen nachher drinsteckt, ist, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt die Mutter dann wieder auch zurückgehen könnte in den Beruf, sagen wir mal nach einem Jahr, also das ist ja dann, wo man als Mann sehr gut einsteigen kann, wo es nichts mehr zu stillen gibt, wo man eigentlich beide Partner alle Aufgaben gleich gut machen können, dann ist häufig der Sache, naja, es gibt jetzt ja auch mehr Belastungen. Der Mann hat vielleicht in der Zeit noch einen Karriereschritt gemacht, verdient jetzt mehr, hat jetzt mehr Verantwortung, die Erwartung an ihn ist stärker, er kann da jetzt nicht rausgehen, das wäre jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt. Die Mutter hat aber in der Zeit auch ihre Netzwerke gebaut. Die war ja in diesem Jahr nicht untätig. Die hat
Genau.
soziale Kontakte geknüpft, die hat sich mit anderen Müttern vernetzt, die hat das Leben als Mutter zu Hause mit dem Kind, das ist zwar anstrengend, aber natürlich auch voller schöner Dinge, die man dann erlebt. Und so geht es dann erstmal weiter, bis man dann irgendwann in einer Phase ist, wo es der Frau sehr schwer fallen würde, wieder so einzusteigen wie vorher, weil nämlich dann man eigentlich nicht mehr so viel rechnet. Dann geht das halt vielleicht Teilzeit, aber Teilzeit geht es natürlich irgendwie, das sind keine großen Karriereschritte zu machen in vielen Dienstleistungsbetrieben. Und plötzlich ist man in einem Ungleichgewicht, wo ein Paar damit zurechtkommen muss, dass zwei Menschen sehr verschiedene Lebenswelten haben, nämlich eine, die halt häuslich ist und eine, die ist halt beruflich. Die Themen werden schwieriger, weil beide aus verschiedenen Ecken der Welt eigentlich berichten. Die Väter merken, dass sie an die Kinder schlechter rankommen, als die Mutter das tut. Also sie müssen sich dann häufig ihre Aufgaben und so etwas von der Mama abholen und weil das Hausmanagement bei der Mutter ist. Und alle sind dann in einer Rolle, in der sie irgendwie nicht ganz glücklich
Genau.
sind, in der sie unglaublich viel Beziehungsarbeit leisten müssen, einfach schon sprechen, was hast du heute erlebt, wie geht es dir dabei, wie kriegen wir das irgendwie, diesen Graben, der sich zwischen den beiden wie kriegt man da immer wieder eine Brücke drüber, wie kann man da einen Ausgleich schaffen und häufig klappt es eben auch nicht. Also die Zeit, wenn sich die meisten Paare trennen, die ist in den ersten 2 Jahren nach der Geburt des Kindes. Und das ist etwas, weshalb es halt total Sinn macht. Und sich in der Phase, Jan, in der du jetzt bist, sich intensiv darauf vorzubereiten und intensiv Gespräche zu führen, wie wollen wir das eigentlich machen, weil man sonst vom Pragmatischen nachher aufgefressen wird.
Tilman, vielleicht eine Frage dazu an dich. Du bist ja, wie ich dich gerade vorgestellt habe, ja erstmal privat, ich sag mal, betroffener, ne, als vierfacher Vater, aber hast dich dann ja wirklich auch irgendwann entschieden, ich arbeite dieses Thema jetzt journalistisch auf und auch schreibe Bücher dazu. Hast du noch so eine Erkenntnis, was für dich klar war? Ich setze mich mit dieser Rolle aktiv auseinander und möchte gerne auch mit diesem Thema in der Welt, in die Kommunikation gehen und natürlich, wie auch jetzt schon sehr spürbar wird, andere Väter und Männer für dieses Thema sensibilisieren. Was hat dir da geholfen, ich sag mal so, diesen Reflexionsschritt zu gehen, eben nicht in diese Falle zu tappen, die du gerade, finde ich, sehr, nachvollziehbar beschrieben hast?
Ich kann diese Falle deswegen beschreiben, weil ich selbst reingetappt bin. Ich kann leider nicht davon erzählen, dass ich einen großen Reflexionsschritt gemacht habe und irgendwie dann so eine väterliche Weisheit mich getroffen hat. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, damit es andere Väter genauso gut machen wie ich. Bei mir ist vieles erstmal total schief gegangen. Also ich habe 4 Töchter. 3 davon sind von meiner jetzigen Partnerin, eine von der Partnerin davor. Und die Beziehung ist genauso in die Brüche gegangen, wie ich das gerade beschrieben habe. Ich war 25, sehr unerfahren, sehr jung, als ich dieses Kind, meine Tochter Luna, bekam. Meine Partnerin war das auch. Und wir haben das erstmal natürlich so gemacht. Sie ist zu Hause geblieben. Es war auch gar nicht angedacht, dass sie jetzt in den nächsten Jahren dann wieder arbeiten würde. Man würde halt mal gucken, irgendwann, wie das dann so geht, wenn sie da wieder so Lust dazu hat. Ich habe mich in meinem Beruf vergraben. Ich war da gerade ganz neu bei einer Zeitung angestellt und da war viel zu tun und viele Möglichkeiten waren da, neue Aufgaben zu übernehmen. Und. Und irgendwann merkten wir, dass wir halt kaum noch miteinander sprechen können, dass wir auch gar nichts mehr teilen. Und es war dann auch nicht mehr möglich, das richtig zu reparieren. Da waren zu viele Verletzungen geschehen. Und deswegen haben wir uns getrennt. Und da war Luna gerade 2 Jahre alt. Und wenn man jetzt denkt, oh, das war ja eine solche Katastrophe, die da diesem Tillmann passiert ist, da wird er dann daraus richtig gelernt haben, da wird er das verstanden haben. Und jetzt mache ich es ganz, ganz anders. Nein, war auch nicht so. Also, als ich da mit meiner neuen Partnerin und jetzigen Frau zusammen war und wir dann irgendwann auch ein Kind erwarteten und sie mir das sagte, da waren wir erstmal beide sehr fröhlich und hatten das toll, sind dann in ein Restaurant gegangen, zu einem Spanier, um darüber erstmal zu sprechen und das ein bisschen zu feiern. Und dann sagte meine Partnerin mir irgendwann, sag mal, wie machen wir das denn jetzt? Also wie stellst du dir das vor? Und ich sagte, ja, also wie stelle ich mir das vor? Also erstmal wirst du ja wohl zu Hause bleiben und ich werde erstmal dann arbeiten. Und ich muss auch sagen, also mir ist das Arbeiten total wichtig. Also ich habe da jetzt auch eine kleine Führungsrolle in Aussicht, da muss ich mich da auch reinhängen und das wird auch von mir erwartet und das bin ich auch. Und ich muss sagen, Also, ich bin in solchen Sachen auch ein total harter Verhandlungspartner. Da schaute sie mich entgeistert an und sagte: Wie bitte? Du weißt seit einer Stunde, dass du Vater wirst, und jetzt sagst du mir als erstes, du bist ein harter Verhandlungspartner. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich meine, so fangen wir hier mal gar nicht an. Und da war die Stimmung erstmal total im Eimer. Und meine Freundin war nämlich auch ein harter Verhandlungspartner. Und dann haben wir das aber in sehr wichtigen Gesprächen gerade gezogen, wie wir das eigentlich hinbekommen, sodass beide ihre Erwartungen an den Rest des Lebens außer Kinderschuckeln auch noch erfüllt bekommen. Und das würde ich anderen Vätern gerne ersparen. Aber wir sehen ja auch daran, nur weil man eine schlechte Erfahrung macht und nur weil etwas so schief gegangen ist, heißt das noch lange nicht, dass man daraus wirklich was gelernt hat. Deswegen glaube ich, muss man sich als Mann auch bewusst werden, welche Kräfte da auf einen einwirken, auf welche gesellschaftlichen Erwartungen oder zumindest das Selbstbild oder der Glaube an diese Erwartungen uns da auch beeinflusst und uns in unseren Handlungen mitbestimmt. Deswegen ist es einige Kraft, die man dafür aufwenden muss, um für sich und auch für das eigene Kind zu kämpfen und für die Beziehung zum eigenen Kind zu kämpfen. Denn wir haben jetzt alle so geredet und so ist auch der Tenor. Ja, die Männer, die verpissen sich da so ein bisschen, die nehmen da ihre Verantwortung so nicht wahr, die halten sich da raus, die sind faul und die müssten mal halt da einfach mehr mit anpacken. Aber es ist ja auch so, den Männern wird faktisch immer noch sehr viel weggenommen, immer noch sehr viel Zeit, immer noch sehr viel Erfahrungszeit mit ihren Kindern entgeht ihnen einfach. Also nehmen sie nicht wahr, können sie nicht wahrnehmen, trauen sie sich nicht wahrzunehmen, ist nicht in ihrem Leben. Ich habe eine Zahl gesehen, die ich für nachvollziehbar halte, aber ich konnte sie nicht verifizieren, deswegen muss ich sie mal so in den Raum stellen. Wenn ein Kind 12 Jahre alt ist, ist die Nettozeit, die die Eltern mit dem Kind verbringen, also face to face, bereits zu 80% vorbei.
Ja,
Also,
das könnte ich mir gut vorstellen.
ich halte es für nicht ganz so unschlüssig, dass das so ist. Aber diese Zeit, die Väter dann im Büro verbringen, ne? Die Väter damit
Genau.
verbringen, diese Grundlage für die Familie zu schaffen, das Häuschen abzuarbeiten und so. Das fällt alles in diese Zeit hinein. Und dann, wenn irgendwie Väter dann oft sagen, ah, jetzt irgendwie möchte ich mich auch mehr den Kindern widmen, jetzt bin ich da, jetzt habe ich doch mehr Ruhe, jetzt bin ich da mehr am Start sind. Dann ist irgendwie der Film halt schon fast vorbei. Das ist
Haben die
dann,
Kinder schon keine Lust mehr darauf?
ja, dann haben die so die Zeit, in der der uneingeschränkte Einfluss von Eltern auf ihre Kinder sind, also das ist so aus der Entwicklungspsychologie, der ist in den ersten 4 Lebensjahren. Also wenn das
Ja.
Kind dann schon ein bisschen in der Kita drin ist, Freunde hat, da sind auch Erzieher, die haben auch Macht, ne? Dann sind ja schon andere Einflüsse. Und von da an wird der Einfluss eher geringer und man lebt eigentlich vor allen Dingen als Vorbild dann fürs Kind. Das heißt, der Einfluss, den der Vater dann haben kann, indem er sagen kann, das machst du und das machst du nicht, ne? Und dieses Gotthafte, das ist ziemlich schnell vorbei. Was bleibt ist, wie lebe ich als Vater, was lebe ich als mein Vater meinem Kind vor? Ja, und dann ist halt die Tatsache, wenn ich die ganze Zeit im Büro bin und mein Kind mich irgendwie nach 20 Uhr abends vielleicht noch beim Abendessen erlebt und am Wochenende, was kann ich ihm denn dann vorleben? Also was kann denn von meinen Werten, die mir wichtig sind, was kann denn von dem, auf was ich an mir stolz bin, was kann ich denn meinem Kind dann davon rübergeben? Ne? Und das ist das, warum in meiner Generation viele Männer nur so ein rudimentäres Bild haben von ihrem Vater, also was eigentlich in ihm vorging, was den eigentlich beschäftigt hat, dass alles so ein bisschen vernebelt ist, einfach weil die Zeit nicht da war dafür.
Ich beharre mal darauf, dass ich dich doch als, wenn ich dein Buch gelesen habe und als Sozialarbeiter behaupte, dass ich dich da als sehr reflektiert erlebe, weil du dir ja wirklich sehr, sehr viele Gedanken machst und die auch benennst zur Beziehung zu deinem Vater und wie du als Vater sein willst. Jetzt hast du gerade auch nochmal, finde ich, gut diese Beharrungsmächte beschrieben, gesellschaftlich. Vielleicht kommen wir mal zu dem Werbeblock. Also, was hat es dir denn dich denn ermöglicht, das anders zu machen? Also, was gibt es denn zu gewinnen? Was gibt es denn zu gewinnen, wenn wir uns entscheiden, wir machen es anders? Wir verbringen schon die ersten 4 Jahre mit unseren Kids. Wir setzen uns mit unseren Kindern auseinander. Wir streichen etwas von der, vielleicht streichen wir was von der Karriereleiter und verbringen die Zeit anders. Was gibt es zu gewinnen für die Väter, für die Männer?
Ich glaube, dass das jeder Vater im Grunde weiß. Ne? Also jeder Vater, der sein Kind immer hat, der weiß, was es da zu gewinnen gibt. Ne? Ich möchte auch nicht, also Väter sind ja nicht blöd. Die muss keinem Vater erklären, dass er sein Kind lieb zu haben hat und stolz zu sein darauf. Die sind alle stolz darauf, die haben das alle lieb. Das ist nichts, für was ich einen Werbeblock machen müsste. Was es fehlt oft ist, dass man so eine Selbstermächtigung dann auch hat. Denn man weiß, wie gerne man mit dem Kind zusammen ist, man weiß, wie toll das ist, man weiß, wie schön das ist und man spürt sofort, wie einen das auch menschlich weiterbringt und wie einen das verändert und sinnlicher macht und ganz neue auch Emotionen und Anklänge in einem weckt. Dieses Wunder, das muss man niemandem erklären. Das haben wir alle erlebt, die sich um ein Kind schon mal kümmern durften. Nur die Selbstermächtigung ist, dass man sich auch das Recht nimmt, das leben zu dürfen. Und dass man nicht denkt, so, ah, das ist jetzt irgendwie diese schöne Zeit, die ich mit dem Kind habe. Und jetzt muss ich aber wieder Mann sein. Jetzt muss ich wieder da die in den Job Verantwortung übernehmen, da Gesicht zeigen. Die müssen sich auf mich verlassen können und. Dann ist es das wieder. Ne? Und ich glaube, das ist da, wo man ansetzen kann und muss. Und das Einfachste, was man sich erkämpfen kann, ist Zeit. Bei mir ging das so, ich habe einen Job gewechselt. Mein neuer Arbeitgeber, der hatte Gehaltsvorstellungen, ich hatte Gehaltsvorstellungen. Und irgendwie hatte ich dann die Idee, ich weiß gar nicht woher, dass ich sagte, wisst ihr was, wir einigen uns auf Betrag X und ich kriege einen Tag für mich. Ich komme nicht 5 Tage, ich komme 4 Tage. Und ich komme auch wirklich nur 4 Tage. Ich komme nicht irgendwie so ein Phantomtag, sondern es ist wirklich 4 Tage Arbeit, 3 Tage frei. Und plötzlich hatte ich diesen Tag und ich habe den seitdem nicht mehr hergegeben. Also, weil der wahnsinnig wertvoll ist, weil es ein Tag ist, du kannst dir das Kind kommt aus der Schule, du kannst dir schnappen und du gehst mit dem irgendwo hin. Du gehst mit dem ins Museum, in den Zoo oder man hängt sich vor den Fernseher, guckt Serien. Also es ist ein Tag, den du hast zur freien Gestaltung, wo auch keine Mama ist, die das kommentiert oder eingebunden werden muss und so weiter. Was ist einfach der freie Vaternachmittag und der ist unglaublich wertvoll und macht unglaublich viel Spaß. Und das ist etwas sehr Konkretes, um das junge Väter kämpfen könnte. Und dazu würde ich jeden ermutigen, Denn
Ja.
die wichtige Arbeit, die man für seinen Betrieb natürlich machen möchte, für seinen Job und für seinen Venture und alles, davon kriegt man das vieles auch in 4 Tagen hin. Das, also, ich war ja auch nicht faul und ich habe ja auch eine verantwortliche Position. Aber diese Zeit für das Vatersein, für dieses große Abenteuer, die muss man sich auch holen. Auch wenn es gänzlich unpragmatisch erstmal klingt.
Ich finde das sehr lebendig und ermutigend, wie du das beschreibst, sag ich mal aus meiner Rolle. Und glaube, dass das diese Haltung der Vaterschaft, die du beschreibst, sehr wichtig ist, weil diese Rollenmuster, diese Klischees, die sind ja so wirkmächtig, dass es sehr, sehr augenscheinlich leicht ist, sich denen hinzugeben. Und ist schon einen gewissen Angang und einen gewissen Einsatz von Energie braucht, sich das zu erkämpfen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Vätern zu sagen, dass es sich lohnt, auf jeden Fall. Weil wir brauchen immer eine Alternative. Ne? Es ist immer sehr schwer, irgendwas nicht zu machen. Das können wir aus unserem Beratungsalltag. Wir müssen Männern immer eine Alternative bieten. Und wenn die so aussieht, dass es da ein sehr lebendiger, ein lebendiges Abenteuer, wie du sagst, auch uns wartet. Ist das was, wofür es sich lohnt, seine Energie einzusetzen, um sich von anderen Dingen abzugrenzen?
Ich
Ja,
glaube.
und es geht auch darum, dass ich als Vater ja eine ganz, ganz eigene Beziehung zu meinen Kindern haben will, die unabhängig ist von der Mutter. Das ist nicht irgendwie die Familie, ne, sondern das sind wir beide, ne? Zu jedem deiner Kinder sollst du einen eigenen Draht haben, der nur euch beiden gehört. Und dafür muss man Zeit investieren. Dafür muss man was gemeinsam erleben. Dazu muss man eine gemeinsame Kommunikation entwickeln. Später profitieren alle total davon.
Ja, und davon, ich finde, davon profitiert die gesamte Gleichstellungsdebatte, die manchmal auch sinnvollerweise ja auch das Thema hat, dass wir gut ausgebildete Mütter in Berufspositionen bringen sollen. Dann brauchen wir irgendwie auch einen Mechanismus oder eine Art, Männer in die Familien zu holen. Und ich finde, sie damit jetzt nicht zu locken, aber ihnen klarzumachen, dass da was sehr, sehr Wertvolles auf sie wartet, finde ich da eine stimmige Haltung.
Naja, und letztlich, also, das ist einerseits diese Ebene der Väter, ne? Es ist aber auch die Ebene der Arbeitgeber. Also, die Arbeitgeber, die heulen doch jetzt einem die Ohren voll, dass es so schwer ist, Frauen und Mütter halt in Führungspositionen zu bekommen und dass sie da nicht sein wollen. Und wie macht man das? Ich glaube, der erste Weg, also das Erste, was man machen muss, ist die Väter nach Hause schicken. Also wenn Arbeitgeber nicht ein wirkliches Interesse daran bekunden, dass die Aufteilung der Arbeit, also also Erwerbstätigkeit zwischen Männern und Frauen anders wird, ne, dann müssen sie ihre Väter auch ermutigen, zu Hause zu bleiben und das zum Status etablieren. Denn sonst haben wir die Frauen, die jetzt häufig zur Arbeit gehen, sind ja die, die diese Erwartungen an sich haben. Sie möchten auch halt nicht nur Mama sein, sondern sie möchten halt auch eine Karriere machen. Und das ist sehr, sehr richtig. Aber diese andere Arbeit, die hängt ihnen auch noch daran, ne? Weil es eben halt in der Gesellschaft nicht etabliert ist, dass Papa und Mama gleichermaßen dafür verantwortlich sind, auch gleichermaßen die Kompetenz haben, sondern die Frau hat die Berufskompetenz und die Familienkompetenz auch noch. Und wo sie ist, fühlt sie sich zu wenig und fühlt sie sich irgendwie overstressed. Und nachher sagt sie häufig dann, weißt du was, leck mich, ich gehe zurück nach Hause, das ist mir jetzt zu viel. Das wäre anders, wenn sie sich darauf verlassen könnte, dass der Vater ja, dass er genauso gut kann und sich genauso gut dafür verantwortlich fühlt und auch seinen eigenen Weg hat, das zu machen, wo sie gar nicht immer da sein muss oder da sein soll. Und es wäre eine viel, viel schönere Welt, in der wir leben können, wenn beide Elternteile einander ermutigen, beides zu tun und sich auch gegenseitig auf den Weg bringen und dann auch andere Erfahrungswelten miteinander teilen können.
Hey, vielleicht nochmal, ich mache es nochmal ein bisschen größer oder vielleicht, wo ich mich immer viel mit beschäftige, ist, wie schaffen wir es eigentlich für private Beziehungen und Themen, du hast das gerade schön beschrieben, Tillmann, uns die Zeit frei zu schaufeln. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Arbeit ist immer so das Maß der Dinge. Ich habe vier ziemlich tolle Freunde, mit denen ich seit der Schulzeit Zeit verbringe. Ich wohne hier irgendwie in Deutschland Mitte an der Grenze von NRW. Einer wohnt bei Hamburg, der andere wohnt in Freiburg. Alles berufliche Entscheidungen, ganz normal ans andere Ende der Republik zu ziehen. Und es ist, finde ich, zunehmend schwierig, tatsächlich individuell die Zeit so zu gestalten für die Beziehungen, die uns wichtig sind. Und da gehören natürlich auch die Beziehungen zu unseren Kindern genauso dazu. Und ich habe im Moment, ich weiß nicht, ich kann ja auch nur auf die Zeit zurückblicken, die jetzt hinter mir liegt. Mein Elternhaus ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber es war so, mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Hausfrau, mein Vater kam um 14 Uhr zwischen 13 und 14 Uhr nach Hause und wir haben einfach viel Zeit zu dritt zu Hause verbringen können. Das war auch nicht immer alles Quality Time, aber wir waren einfach viel da. Und wenn ich jetzt in meine Freundeskreise gucke, die sind so voll geballert mit Terminen. Beide müssen arbeiten, die Kinder haben Termine und Hobbys, dass wir uns echt sehr disziplinieren müssen, auch im Freundeskreis mit den Kindern und allen Erwartungen irgendwie noch was hinzukriegen, sich zu sehen. Und ist das auch so was Zeitgenössisches zu gucken? Wie kriegt man so diese persönlichen Beziehungen, die Zeiten unter einen Hut? Wie kriegen wir es organisiert? Mit auch so Anforderungen, wie du sagst, Fachkräftemangel, wir brauchen jetzt auch die Frauen, die mitarbeiten. Also ich bin manchmal ein bisschen ratlos, wie wir diesen Vielzahl von Erwartungen gerecht werden. Und vielleicht schrecken auch viele Paare dazu, dann auch zurück, so rational zu sagen, ja, wir hätten ja auch gerne noch irgendwie ein Kind oder Nachwuchs, aber wie sollen wir das alles schaffen? Ist das so eine Dynamik, von der du auch sagen würdest, die ist relevant, oder ist das eher so meine Meinung, die da irgendwie so
Ja,
reinspielt?
ich höre das oft, ne? Also das, auch wenn ich mich mit, ich bin jetzt ja fast 50, wenn ich mich mit Mitgliedern meiner Generation unterhalte, dann sagen sie, ja, komisch, also bei uns war halt irgendwie die Mutter, die war halt viel mehr zu Hause und das war irgendwie, es gab halt nicht so viel Remi-Demi, das Wochenende war meistens einfach frei. Da hat man vielleicht Kuchen gegessen oder spazieren gegangen und wir hatten Langeweile und, und. Das kann sein. Ich habe das empirisch nicht untersucht, ob die Zeitaufteilung tatsächlich eine andere war und ob das alles gut war. Also, und ob das wirklich eine bessere Zeit war, als man noch nicht so viele Termine hatte. Dazu kann ich nichts Relevantes sagen. Was ich aber glaube, ist, dass dieses Zentrale des Arbeitens, ne? Also wenn du arbeitest, dann bist du was, wenn du nichts arbeitest, dann bist du nichts. Das ist etwas, was wir uns nicht so ausgesucht haben, sondern das ist das, auf dem halt unsere Gesellschaft basiert. Das ist die Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Wenn du arbeitest, dann bist du ein Teilnehmer dieser Gesellschaft. Wenn du es nicht tust, dann bist du kein Teilnehmer. Dann bist du irgendwie ein Nutznießer vielleicht oder ein Sozialfall, aber du nimmst nicht teil. Das heißt, das ist ganz, ganz, auch für Männer ganz zentral. Für Männer vielleicht immer noch zentraler als für Frauen, weil sie halt nicht diese nicht gesellschaftlich anerkannt einfach nur zu Hause bleiben können, was ja auch ganz schön wäre, da erlebt man auch was. Früher, also wenn wir in der feudalistischen Zeit waren, da war das, an dem sich ein Mann ausgemacht hat, ob er das Zeug zum Krieger hatte, ob er aggro genug war, stark und jemand anderen auf die Fresse hauen konnte oder wie mutig das waren, diese Männerbilder, die dort waren. Im industriellen Zeitalter ist es der Mann als Arbeiter. Du kannst als Mann stark oder schwach sein, groß oder klein, du kannst aussehen wie ich oder aussehen wie ihr. Alles gut, alles relevant, solange du arbeitest. Und wenn du das nicht tust, die Arbeit, die eint alles, schwarz und weiß, darauf können sich alle Männer arbeiten, einigen,
Einigen.
wir gehen schaffen. Und das ist nichts Banales, das ist halt das, aus dem unser Selbstverständnis gemacht ist, aber was nicht immer nur für uns spielt, was auch uns vieles halt im Leben kaputt macht. Und jeden Freiraum, den man sich davon erkämpfen kann, ist ein Freiraum für persönliche Entwicklung, glaube ich.
Ich freue mich sehr über deine Antwort, weil ich finde, sie unterstreicht irgendwie, was ich denke. Jan und ich müssen manchmal ein bisschen aufpassen. Wir wollen hier nie immer so das große Kapitalismus-Bashing machen. Aber ich finde an der Stelle die Debatte immer genau aus den Gründen, die du gerade so beschrieben hast, manchmal ein bisschen, ja, verlogen ist vielleicht zu groß, aber anstrengend, wenn wir einerseits tatsächlich auf diese Rollen, Geschlechterrollen gucken, die sagen, wir dürfen uns ja auch anders entscheiden. Ja, dürfen wir, aber gleichzeitig eine Dynamik sichtbar machen, die letztlich sich immer genau an dem orientiert, was du sagst. Arbeiten gehen, arbeiten gehen, arbeiten gehen. Das ist das, was politisch relevant ist. Wir reden ganz viel über wie gesagt, Fachkräftemangel, und dann dürfen auch Zugewanderte kommen und hier mitarbeiten, wenn sie dadurch diese Lücke füllen. Und ich glaube, sagen wir so, die großen Fragen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, von dem wir eigentlich von allem genug haben, also genug, erfreulicherweise zumindest hier in Europa, genug zu essen und können uns zwischen 600 verschiedenen Jeansformen und Schnitten entscheiden und welchen Fernseher wir kaufen, ist es manchmal ein bisschen absurd, dass trotzdem diese Zeitfrage und Karrierefrage so unvereinbar manchmal nebeneinander stehen. Und sehr wirkmächtig sind für alle die, die sich eben nicht wirklich mal gefragt haben, wie möchte ich eigentlich jetzt mein Leben führen mit den Menschen, die in meiner Nähe wichtig sind. Und da gehören natürlich die Kinder ganz entscheidend dazu und die
Ja,
Partnerin
ich
und
muss
Freunde auch.
dazu sagen, mein Ding ist jetzt gar nicht Kapitalismus-Bashing. Also natürlich, also
Unser ist auch nicht, aber
das ist jetzt
spielt immer
nicht,
bitte
also
mit rein.
da kann ich nicht mitreden. Ich glaube aber, es ist ganz gut, das zu reflektieren, um sich auch klar zu werden, wie man selbst so denkt, warum diese Dinge im Leben und in der Umwelt so wichtig sind. Und ich finde ja, der Kapitalismus oder die Gesellschaft hat ja auch im Zuge der Digitalisierung einige Vorteile für uns bereitgestellt. Zum Beispiel, dass man bei Verhandlungen um Arbeitszeit bessere Deals machen kann. Also Homeoffice, das ist mittlerweile Legion. Aber natürlich sind viele Arbeitsprozesse heute viel mehr besser zu formen. Wir sind nicht mehr in Büros, wo da die Büromaschinen standen und die Druckmaschinen und die Telegrafen und so etwas. Also unser Arbeitszeitverständnis und das, auf dem die Arbeitsverträge noch berufen, kommt aus einer Zeit, in der es Maschinen gab und die liefen im Schichtbetrieb und da mussten Leute stehen, die diese Maschinen bedient haben, die warm gehalten haben, angeheizt haben und. Und so funktionieren wir immer noch. Und wir denken, wenn wir rechnen Arbeitszeit, es gibt auch so, auch haben Männer und Frauen, glaube ich, gemeinsam so einen Erschöpfungsstolz, ne? Oh, heute irgendwie also 20 Stunden gearbeitet, das ist irgendwie so geil, ne? Also, wow, du konntest so viel arbeiten. Man kann auch sagen, Vollidiot, bescheuert, das ist nicht sehr gesund
Genau.
und auch vielleicht auch nicht sehr produktiv. Aber das so, oder das treffen wir in vielen Teilen der Wirtschaft. So, wenn du in der Unternehmensberatung bist, so, oh, ich habe mir irgendwie den Double 24 gemacht, also 48 Stunden durchgearbeitet. Völlig bescheuert natürlich. Ne?
Davon gibt es einen eigenen Begriff schon.
Ja, Double 24, ne?
Oh.
Oder All-Nighter, ne? Das ist so, damit gibt man an, es ist total bekloppt. Es ist natürlich total bekloppt, das zu tun. Ich glaube auch nicht, dass es richtig gut ist von den Ergebnissen her, aber das ist halt das Wertekonstrukt, in dem wir erzogen werden. Ne? Und wir werden bezahlt für Arbeitszeit. Ne? Wir werden nicht unbedingt dafür bezahlt, gute Arbeitslösungen zu machen, gute
Genau.
Ergebnisse uns zu erdenken, sondern das ist irgendwie, ne, 40 Stunden, das ist es halt so. Und wenn du 50 Stunden machst, noch besser, 72 Stunden, das ist richtig geil, wenn du das hinkriegst. Ne? Und natürlich, also ich war irgendwann gezwungen, durch meinen Deal die Sachen, die ich zu machen hatte, halt in 32 Stunden zu machen. Da muss man halt sich überlegen, was ist wichtig von dem, was ist nicht wichtig davon, was lehne ich besser ab, was mache ich gerade so, dass es irgendwie nicht zusammenbricht, was muss wirklich gut werden. Und
Ja.
da kann man viel machen. Und diese Flexibilität, die kann man ja an allen Ecken und Enden einbringen. Und ich glaube, dass das ein guter Hebel ist, um sich mehr Väterzeit zu erstreiten. Und auch mehr Zeit für die Partnerin und im Übrigen. Also mehr gute Zeit, mehr Familienzeit.
Um sich da auf die Spur zu kommen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, ich muss mir die Arbeit eben dann auch die Arbeit priorisieren, aber es geht ja auch sonst darum, für sich zu priorisieren, was ist denn für mich wichtig und bedeutsam. Ich habe mit sehr viel Freude einen Artikel in der Zeit gelesen, Hauptsache das Kind ist glücklich. Der kam jetzt im Juni raus. Wo du mit vielen Profis darüber gesprochen hast, was macht, was, welchen Einfluss haben wir als Eltern eigentlich, damit die Kinder am Ende gut und glücklich aufwachsen können. Und ich fand sehr schön die Quintessenz am Ende mit den 4 V, die ihr rausgearbeitet habt, nämlich die 4 Begriffe. Es geht bei der Beziehung zum Kind um Vertrautheit, Verfügbarkeit, Verlässlichkeit und um liebevoll zu sein. Das ist das 4. V, liebevoll oder voller Liebe. Und was ich daran so herausragend finde, ist, es geht da ja um sehr gefühlvolle Begrifflichkeiten, also Vertrautheit, Verfügbarkeit, Verlässlichkeit, liebevoll, also sehr viel Intimität. Und ich glaube, das ist ja etwas, wo wir Männer oft auch ein bisschen mit hadern, auch genau sich diesen Gefühlen zu stellen. Vertrauen, Vertraulichkeit herzustellen, verfügbar zu sein, also sich bewusst auch zu Verlässlichkeit, liebevoll voll mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und das gilt ja für die Kinder genauso wie für unsere anderen Beziehungen. Also jede Beziehung, die ich will, dass sie intim, langfristig und gut ist, kann ich ja auf diese 4 V auch setzen. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob diese 4 V für uns oder jetzt für mich ja nicht, aber für Väter grundsätzlich anders gelesen sind oder lesbar sind als für die Mütter. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Idee zu habt.
Jan, was meinst du als werdender Vater?
Also, kannst du die Begriffe noch mal sagen? Vertrauen, Verlässlichkeit?
Verfügbarkeit und liebevoll.
Ja, also ich glaube, dass es oder ich vermute, dass es so sein wird, dass der Begriff liebevoll vielleicht nicht automatisch kommt, aber ich glaube, dass diese Beziehung so herausragend sein wird, jetzt für mich, was mich erwarten wird. Ja, mein Vater hat mir mal gesagt, es gibt, oder für ihn gab es keine bedingungslosere Liebe als die zu seinen Kindern. Das ist etwas, worauf ich mich ziemlich freue, wo, glaube ich, ich mich auch deswegen auf dieses Ringen um Zeit mit der Familie, um verlässlich zu sein, dass mich das da sehr anspornen wird. Und so grundsätzlich kann ich mir oder glaube ich, dass die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern eigentlich durch diese ja, vier Begriffe, dass das wichtiger ist als irgendwelche Methodenkoffer oder Werkzeugkästen, ab wann man jetzt sein Kind abstillen muss, ab wann das Kind in einem eigenen Zimmer leben muss oder sowas. Ich glaube, da muss man einfach darauf, ja, ich sag mal so, auf sein Gefühl vertrauen. So. Also ich habe in meinem Freundeskreis auch viele Menschen, die Kinder haben, die ihre Kinder erziehen, die manchmal ein bisschen, ich glaube auch überfordert, natürlich überfordert sind und auch ein bisschen ratlos sind, was sie denn jetzt als gute Eltern machen müssen und deswegen sich ganz viele Ratgeber kaufen, die durchlesen und nach diesen Ratgebern leben. Und ich meine, ich will jetzt nicht ihr urteilen oder so, ich kann mir vorstellen, dass sie da ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Und weiß nicht, ob das dann authentisch ist. Also, ich meine, ich habe auch Ratgeber. Es ist ja dann meine Entscheidung, ob ich denen folge oder nicht. Was, ja, ich glaube, dass wir uns als Väter mit diesen vier Begriffen auch zurücklehnen können. Und ich glaube, dass das Kindern gut tut, keine, sagen wir mal, Vogelwild als Eltern zu haben, die sich helikoptermäßig um alles sorgen, als dass sie eine vertrauensvolle, verlässliche Beziehung anbieten.
Also ich glaube, deswegen habe ich also diesen Artikel auch recherchiert, dass man als Elternteil meistens instinktiv ganz gut abschätzen kann, was jetzt gut ist und was nicht gut ist. Den
Ja.
Rest, den sagt einem das Kind dann auch. Die können
Ja.
sehr gut kommunizieren, auf was sie Bock haben und auf was sie nicht Bock haben. Und das alles, was schief geht, meine Erfahrung ist, Kinder verzeihen einem unglaublich viel und häufig wissen sie es ja auch nicht besser. Wenn man sich so und viel, was das so problematisch macht, ist einfach die Unsicherheit, die Eltern dabei sich selbst verspüren, weil sie glauben, sie haben jetzt eine Krisenaufgabe und sie machen alles, was sie jetzt richtig machen oder falsch machen, das überträgt sich auf das Kind und dann ist es kaputt oder dann wird es irgendwie unglücklich. Und wenn das Kind unglücklich ist, dann liegt es daran, dass sie was falsch gemacht haben. So einfach ist das eben nicht. Das Kind, wenn es einem entgegentritt am Tag 1 seines Lebens, dann hat es schon eine Persönlichkeit, dann hat es schon Dinge, die einem gefallen werden, manche Dinge, die einem nicht gefallen werden. Manche Sachen, wo man gut mit connectet, andere, wo man vor dem eigenen Kind ein Leben lang steht und denkt sich, was irgendwie, was machst du da? Ne? Woher kommt das? Und ich habe das recherchiert, um halt Eltern ein bisschen auch aus dieser überbordenden Selbstverantwortung herauszuholen. So viel kann man gar nicht falsch machen. Und wenn man sich denkt, bin ich gerade für mein Kind da? Kann es sich darauf verlassen, dass ich da bin? Bin ich gerade, ist das, was ich mache, gerade eine liebevolle Handlung? Und sind wir beide vertraut miteinander? Dann geht schon eine ganze Menge nicht schief. Und manches kann man auch nicht beeinflussen. Also es gibt Menschen, die sind Glücksbegabte, die kennen wir alle. Und es gibt Menschen, die sind, haben andere Begabungen, aber nicht die zum unmittelbaren Glücksempfinden. Und die sind häufig tiefsinnig auch. Oder manche Menschen können, sind extrovertierter, andere können mit anderen Menschen nicht so viel anfangen. Das heißt aber nicht, dass die alle damit unglücklich werden müssen, sondern die brauchen halt eine Umgebung, die zu ihnen passt. Daran können Eltern immer arbeiten, dass die für ihr Kind eine gute Passung machen, irgendwie eine gute Umwelt, sich empathisch sind, zu schauen, was tut dem Kind eigentlich jetzt gut und was nicht. Und sie sind nicht für die Persönlichkeit des Kindes verantwortlich und sie können das Kind auch nicht in jeder Hinsicht glücklich machen. Und nicht alle unglücklichen Menschen auf der Welt hatten schlechte Eltern, sondern.
Ich finde es, ja, ich finde, es macht auch für Väter nochmal deutlich. Also es geht nicht darum, als Vater, du musst ja jetzt die riesen Performance machen und wenn du freitags 2 Stunden Zeit hast, die Carrera-Bahn aufgebaut haben oder was auch immer, sondern es geht um ganz basale, also ja wirklich basale Dinge in der Beziehungsgestaltung. Ne? Sei verfügbar, sei da, wenn dein Kind dich braucht. Und wie du sagst gerade, Tillmann, das Kind macht schon mit. Also es gestaltet die Beziehung ja mit. Und Zeit zu verbringen und Lust zu haben, ist eigentlich der halbe Kuchen und spricht Männer, glaube ich, nochmal an der Stelle an, wo sie halt auch nicht so, also zumindest die Männer, die bei uns in die Beratung kommen, manchmal so ein bisschen drauf gestoßen werden müssen. Du musst nicht alles können, du darfst auch einfach mal auf dein Bauchgefühl vertrauen und hören. Wie du das schön beschrieben hast, wenn man als Mann oder als oder auch als Frau dann so einen Säugling im Arm hat, ja, dann ist doch auch erstmal alles da, was man braucht. Also, dann
Ja,
spürt
und
man das
du hast
schon.
das Kind auf dem Arm, dann ist das Kind unzufrieden und dann
Ja.
schreit das Kind und dann probierst du 100 Sachen aus, dass es nicht mehr schreit und irgendwann schreit es nicht mehr und dann hast du, weißt du, was richtig gemacht und das gibt sich schon
Ja.
alles. Was ich halt,
Ja.
weil wir jetzt ja auch langsam am
Genau.
Ende unseres Gespräches sind und ich nochmal zum Anfang zurückkommen wollte, wo Jan gesagt hat, ach, wenn ich Vater bin, dann ist irgendwie das Leben erstmal vorbei.
Ich muss da gleich
Es
auch noch
kommt,
was zu sagen.
ja, es kommt auch darauf an, das eben nicht vorbeizulassen, weil die Dinge, die mir Spaß machen, ne, also das können jetzt die Hörer nicht sehen, aber Jan hat in seinem im Hintergrund in seinem Zimmer hängt eine Bassgitarre und ein Banjo, also zwei Musikinstrumente. Die Dinge, die mir Spaß machen, die muss auch mein Kind mitbekommen. Denn das ist genau die Vorbildfunktion, von der wir sprechen, dass man als Vorbild lebt. Väter denken häufig, okay, da kommt diese neue Verantwortung und dann muss ich, das ist jetzt mein Job, da muss ich alles machen. Und dann alles, was mir Freude macht, was irgendwie mich bisher bereichert hat, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Jetzt ist da die Familie und jetzt ist und das, was die Familie zusammenhält und was der Familie gut tut und bringen sich da komplett unter Stress. Und wenn ich aber nichts mehr tue, was mir Spaß macht und mir dann so Aufgaben stellen und denke, okay, jetzt also müssen wir. Jetzt muss ich Family Man sein, vor allen Dingen. Dann bringt mich das wird eine stressige Aufgabe, die mich dann vielleicht gar nicht so glücklich macht. Aber die Frage, was macht mich denn glücklich? Also wäre jetzt zum Beispiel
Ja.
blöd, wenn Jan, weil er Vater würde, sagt, ich will nicht mehr mit der Band spielen, ich will nicht mehr, ich mache das nicht mehr, das ist jetzt aus, diese Zeit. Sondern zu fragen, was, also an was soll mein Kind eigentlich denken, wenn es sich seinen glücklichen Vater vorstellt? Ne? Und denn das ist ja eine Zufriedenheit, die ein Kind auch lernen muss. Ne? Dass sie, deswegen würde ich jeden Vater ermutigen, überleg dir genau das, was macht mir Spaß, was irgendwie, was ist toll und wo nehme ich mein Kind mit hin? Es haben sich alle darüber aufgeregt, als Christian Lindner gesagt hat, der FDP-Chef Christian Lindner, als der von den Träumen von seiner mal Elternzeit gesprochen hat und gesagt hat, ja, dann ist Zeit fürs Imkern oder Zeit fürs Jagen gehen. Der Tenor war, der hat ja komische Vorstellungen von seiner Elternzeit. Ich denke, nee, es ist total toll, wenn man dann imkert und wenn man jagen geht. Ne? Zeig deinem Töchterchen, wie man imkert, wie man einen Bienenstock pflegt und nimm dein Söhnchen mit auf die Jagd.
Mit.
Und alles ist gut. Und das gehört eben auch zum Vatersein. Und es gibt nichts Tolleres, als das eigene Glück weitergeben zu können. Was könnte schöner sein?
Es ist total schön, Tillmann, mit einem Profi-Journalisten hier ein Gespräch zu führen, der direkt auch mit den Rahmen im Blick hat. Du hast natürlich vollkommen recht, unser Podcast neigt sich dem Ende zu. Umso wichtiger, dass wir nochmal den Bogen zu dir schlagen, Jan, damit du jetzt endlich, bevor wir gleich Schluss machen, erklären kannst, was du denn eigentlich gemeint hast, wenn dein Leben jetzt bald vorbei ist.
Tillmann hat das ja gerade angesprochen, dass ja eine Bassgitarre hinter mir hängt im Bild. Und die Formulierung, dass das Leben vorbei ist, ist ein, natürlich habe ich das, meine ich das ja mit einem Augenzwinkern. Auf der anderen
Konnte
Seite ist
dir nicht
das ja
sehen.
etwas. Bitte?
Das konnten die Zuhörer gerade nicht sehen, dein Augenzwinker.
Ja, ich meine, wir haben schon mal eine Folge gemacht, in der ging es um Männer und Musik. Ist ein großer Teil meines Lebens, der auch sehr davon lebt, Zusagen machen zu können, die in mehreren Monaten erfüllt werden. Zum Beispiel Konzerte in Bayern, Hamburg und Brandenburg oder sowas. Dann machen wir eine kleine Tour. Das werde ich, und das ist dann ohne Augenzwinkern, das geht dann halt nicht mehr. Das hängt auch mit der beruflichen Tätigkeit meiner Freundin zusammen. Und das ist halt der wahre Gehalt. Und natürlich werde ich mich darauf freuen, meinem Sohn Bassspielen beibringen zu wollen oder es zu versuchen. Mal gucken, wofür er sich entscheidet, für Bass oder doch die Harfe meiner Freundin. Und werde
Ja,
mich
und die
darauf
Harfe wird
freuen.
wahrscheinlich gewinnen, ne?
Ja, ich weiß nicht. Die ist auf jeden Fall. Ich habe auch einen Kontrabass, das heißt, das ist auch ein großes
Okay,
Instrument.
Kontrabass das ist eine gute Antwort.
Ja.
Also, liebe Menschen, ich bin zuverlässig, dass auch im nächsten Leben von Jan auch noch dieser Podcast ab September, Oktober stattfinden wird. Und da werden wir ja auf jeden
Ich
Fall
bin
hören.
zuverlässig, du bist zuversichtlich.
Okay. Stimmt, dann machen wir es so. Du bist zuverlässig, ich bin zuversichtlich, dass wir das dann live von dir erfahren werden, Jan, wie dein neues Leben aussehen wird. Tillmann, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne noch sagen möchtest, bevor wir in die Abmoderation gehen?
Ich habe so viel gesagt jetzt. Also eigentlich wäre das jetzt Jan Podcast gewesen, denn ich glaube, jemand, der Vater wird, der kann so viel berichten, und das hat er ja auch Jan jetzt gemacht, von den Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was man sich vergegenwärtigen muss, dass das Vaterleben, das beginnt vor der Geburt des Kindes. Denn dann ist die Zeit, sich mit der Partnerin im Klaren zu werden, wie machen wir das als gemeinsames Projekt? Wie komme ich da drin vor? Wie kommst du da drin vor? Und können wir uns gegenseitig unterstützen? Woran merken wir, dass irgendwas schief geht? Und wie wollen wir dann reagieren? Denn es wird eine Zeit danach kommen, die so voller Anforderungen ist, dass man da schnell diesen Fokus aus den Augen verliert. Und da braucht man etwas, an das man sich gegenseitig erinnern kann, wenn es dann kommt. Denn diese Zeit, die ist nicht leicht zu berechnen, die kann sehr viele Überraschungen, schöne und manchmal auch anstrengende beinhalten, dass man sich dafür gut als Paar wappnen sollte. Und was mir auch noch wichtig ist, über das wir nicht gesprochen haben, Vater sein, das endet nicht damit, wenn die Kinder irgendwann mal ausziehen, wenn die groß sind, wenn man die groß gemacht hat und dann auch arbeiten können und so etwas. Dann hat man Kinder großgezogen, man ist aber weiterhin Vater. Und das ist etwas, an das man sich auch erinnern sollte. Die Zeit, in der die Kinder da sind, die Zeit, in der sie einigermaßen verfügbar sind, ne, in denen ich das Glück habe, dass diese jungen Menschen um mich herum sind, das ist die Zeit, in denen ich ihnen was geben kann, in denen ich ihnen was beibringen kann, in denen ich ihnen was zeigen kann, in denen ich in der Geberrolle bin. Später sind die immer noch da, später sind es immer noch meine Kinder, aber die touren irgendwo draußen rum und ich bin davon abhängig, dass die an mich denken, dass die irgendwie mir zuhören, dass die für mich irgendwie auch mal da sind. Und das ist das, für diese Zeit arbeitet man auch vor, wenn man aktiver Vater ist. Denn ich kenne einige Männer, die sehr unglücklich sind, dass ihre Kinder halt nicht den riesen Bock haben, in den Kontakt zu investieren, weil sie erfahren hat, Damals hat mein Vater das auch nicht gemacht. Das heißt, Vater sein ist eine lebenslange Lebenslage, ist ein lebenslanges Dasein, ist ein völlig eigenes Leben. Und man sollte sich Gedanken machen, wann habe ich die Zeit und das Potenzial, es nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Und darum sollte man kämpfen und sich auch davon von niemanden abhalten lassen. Und es ist
Ja.
eine sehr, sehr männliche Aufgabe, finde ich.
Silman, ein wunderbares Schlusswort und unterstreicht ja auch nochmal unserem leicht provokativen Titel Echte Männer reden, wie wichtig es ist, einfach miteinander zu reden, mit den Menschen, die uns wichtig sind, mit der Partnerin zu sprechen, mit den Kindern zu sprechen, im Kontakt zu bleiben, in Beziehung zu bleiben. Wie du gerade gesagt hast, auch schon, wenn klar ist, die Entscheidung zu fällen, wir möchten eine Familie gründen oder ich werde Vater, auch da schon zu klären, wie möchten wir dann das Leben danach, gemeinsam führen. Gut, dann gucke ich mal in die Runde, dann machen wir mal ungeprobt hier die Abmoderation. Ich fahre gleich den Jingle hoch. Liebe Menschen, vielen Dank fürs Zuhören heute mit unserem wunderbaren Gast. Tillmann Prüfer. Jetzt habe ich es falsch moderiert. Eigentlich muss es heißen, das war der Podcast Echte Männer reden mit Rüdiger
Mit Jan
und mit Tillmann.
Vielen Dank, ihr Lieben. Ich fahre den Jingle hoch. Es hat mir viel Freude gemacht mit euch beiden, insbesondere mit dir, Tillmann. Und vielen Dank, dass du so viel geredet hast, weil, wenn du unseren Podcast hörst, oft sind wir nur zu zweit. Das heißt, wir reden schon genug miteinander und sehr viel.